Ich freue mich, dass ich bei euch sein kann und dass ihr so zahlreich auch hier seid. Das ist ja schön. Das ist ja dieses Jahr ein ganz anderes Jahr wie die Jahre davor und dann genießt man das wieder so richtig. Das Thema ist ja überrascht von Freude. Und heute Abend fangen wir an mit dem Thema Gott und Freude. Wir haben ja gerade gesungen, keiner ist wie du. Und ich finde es eine spannende Frage, inwieweit ist es eine Wirklichkeit in meinem Alltag? Also die Theorie haben wir alle wahrscheinlich schon intus, viele Jahre. Die, die mit 35 Jahren hier sind, haben es erst recht intus. Aber es geht eher um dieses Thema, wie, was hat es mit meinem Leben und mit meinem Alltag zu tun? Der David, der betet ja, bewahre mich Gott, denn bei dir finde ich Zuflucht. Ich sage zum Herrn, du bist mein Herr, nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Das ist ein gewagter Satz, oder? Stimmt es? Nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Es gibt ja viele Dinge, die uns glücklich machen, oder? Allein wenn man sich wieder sieht, wenn man in Beziehung sein kann, das macht einen schon glücklich, oder? Dass man einfach, dass man tolle Sachen zum Essen haben darf. Wir leben ja in einem Land, wo das möglich ist. Dass wir im Moment in einem Land leben, wo keine Bombe runterknallt, einfach so. Das sind alles Dinge, da könnte man sagen, die machen einen doch auch glücklich, Familie zu haben. Wir haben schon 4 Enkelkinder. Die machen uns glücklich, wenn sie kommen und glücklich, wenn sie gehen. Sind total süß, aber auch total anstrengend. Deswegen sind wir ja schon Großeltern. Wir sind nicht mehr die Elterngeneration. Der David, der sagt eigentlich in diesem Text, er sucht an keinem anderen Ort nach Glück, sondern letztlich ist es Gott, dem er sich unterordnet und dem er alles, also der auch über allem geordnet ist. Und das finde ich eine spannende Haltung, dass ich mal so überlege, was mich wahrhaft beglückt, ist nicht über dir, nicht neben dir, nicht außer dir oder ohne dich. Du Gott, du bist es ausnahmslos allein. Hoher Anspruch. Schauen wir mal, wie es uns so dabei geht. Es ist so, dass die Freude an Gott, sagt uns das Wort Gottes, ist unsere Stärke. Übrigens, neurobiologisch erforscht, ist Freude die stärkste Seelenenergie. Stärker wie Wut, stärker wie Sexualität, ja, stärker wie alles andere ist es die Freude. Ja, das ist praktisch eine unglaubliche Körper- und Seelenenergie. Und wenn Gott, wenn ich mich jeden Tag an Gott freuen würde, ja, kann man sich eine Menge anderer Botenstoffchen sparen, weil das würde ganz viel Energie in uns freisetzen. Das ist eine spannende Geschichte, ne? Und im Philipper sagt uns ja Paulus, freut euch, was auch immer geschieht. Ich glaube, so was Ähnliches steht da. Also auch, vorhin hat jemand gesagt, sie hat gesagt, das ist die Königsdisziplin, ne? Mhm. Irgendjemand muss das ein bisschen höher machen, ich kann das nicht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid und noch einmal sage ich, freut euch. Das heißt, es gibt eine Freude an dem Wesen Gottes und an der Beziehung zu Gott, die Leid, Krisen und alles fest ist, wenn wir sie erkennen können. Wenn wir sie annehmen können, wenn sie Gestalt gewinnt in uns. Und im Psalm 16 heißt es, du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Und dann kommt ja Jesus zu uns und Jesus sagt uns dann, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt, bleibt in meiner Liebe. Und er sagt uns auch, wie das geht, nämlich wenn wir seine Gebote halten, bleiben wir in seiner Liebe, so wie er die Gebote des Vaters gehalten hat und in seiner Liebe geblieben ist. Und dann sagt er, ich sage euch das, damit meine Freude, also Gottes Freude, der Fülle, die ewig ist, damit seine Freude in euch ist, also uns erfüllt und unsere Freude vollkommen ist. Das griechische Wort vollkommen, teleos, heißt alles, was man dazu braucht. Wow, oder? Das ist doch eine tolle Verheißung, ein unglaubliches Geschenk. Und die Jünger, die schauen ihn dann so an, ne? Er sagt ihnen noch viele andere Dinge in diesem Kontext, die sie alle nicht lustig finden. Und irgendwie überlegen sich die ganze Zeit, ja Jesus, wie soll das denn gehen? Und du sagst, du gehst zum Vater und du gehst weg, aber uns nimmst nicht mit. Und wie soll das sein? Und wer ist denn jetzt dein Vater wirklich? Ja, alles ist so total schwierig gerade in diesem Moment. Und dann sagt Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Weil ich bin der Sohn auf dieser Welt. Und das ist die Frage, wenn du an Gott denkst, und jetzt mal nicht theologisch dran denkst, sondern wenn du an Gott denkst, nicht im Gottesdienst, sondern Montagmorgen, wenn du zu spät aufwachst und irgendjemand brüllt schon und einer hätte gern das und der dritte das und du musst zur Arbeit und du bist zu spät und du schaffst deinen Zug nicht, wie viel Freude hast du, wenn du an Gott denkst in dem Moment, falls du überhaupt je an ihm denkst? Und wie viel Freude haben wir, wenn wir merken, dass wir den ganzen Tag nicht an Gott gedacht haben? Wie viel Freude haben wir, wenn wir überhaupt an Gott denken, so im Alltag? Und wie oft ist unser Denken an Gott, das vom Herz kommt, nicht vom Kopf gesteuertes Bibelwissen, sondern der Herzensausdruck unseres Herzens ist nicht freudig, wenn er an Gott denkt. Das ist doch eine spannende Frage. Warum gibt es diese Kluft zwischen dem, was ich weiß? Gott ist Freude, er schenkt mir seine vollkommene Freude. Warum geht es so schwer da unten rein? Und das möchte ich mit uns heute Abend ein bisschen anschauen. Weil die Wahrheit ist, sobald du dich auf den Weg machst nach Hause, gibt es jemanden, der dir freudestrahlend entgegenrennt. Und das ist Gott. Das erzählt Jesus. Und übrigens ungewaschen, nach Schweinestall stinkend, alles kaputt gemacht haben, läuft der Vater dem Sohn entgegen, voller Freude, dass er heimkommt. Gott freut sich nicht über dich, wenn du alles richtig gemacht hast. Gott freut sich nicht erst dann über dich, wenn du den 10. Menschen zu Jesus geführt hast. Gott freut sich auch nicht erst dann über dich, wenn du alle deine Versagen in deinem Leben selber irgendwie versucht hast, was du gar nicht kannst, auszubügeln. Gott freut sich über dich brutto, wenn du dich auf den Heimweg machst zu ihm. Das heißt, wenn du diesen einen Schritt auf ihn zugehst, dann rennt er schon los. Weil Gottes Freude über dich ruht nicht in deiner Leistung. Gott weiß viel besser wie du. Viel besser wie du, wie schlimm du wirklich bist. Ja, wir halten uns alle für viel netter, als wir sind. Das ist so unsere Krankheit. Ja, wir finden immer jemanden, der noch ein bisschen schiecher, noch ein bisschen erbärmlicher ist wie wir, und dann geht es uns gleich wieder ein bisschen besser. Ja, vergleichen ist ja auch so eine Krankheit, die wir haben. Gott kennt dich brutto und er kennt dich viel tiefer, als du dich kennst. Und wenn wir uns mit Gottes Augen brutto sehen würden, würde keiner von uns in diesem Moment irgendeinen Funken von Freude empfinden, sondern wir wären entsetzt. Also du bist viel schlimmer, als du es weißt. Aber du bist auch viel geliebter, als wir es je begreifen können. Und nur wo diese zwei Dinge zusammenkommen, geschieht Veränderung. Also Gott hat das Problem nicht. Er kennt dich durch und durch und er rennt dir entgegen. Warum fällt es uns so schwer, das wirklich zutiefst zu glauben? Und da möchte ich mit uns einen kleinen Ausflug machen, nämlich uns zu überlegen, wo kommt denn unser Gottesbild her? Und zwar das da unten, nicht das da oben, das Programm, sondern das Echte, was du in der Krise hast, was du dann hast, wenn alles schief läuft, was du dann hast, wenn du im Stress bist. Ja, weil Stress schaltet dein Lernhirn aus. Deswegen haben wir im Stress komischerweise alle alten Dinge wieder präsent. Das ist ganz normal, weil dein Lernhirn gerade nicht mitarbeitet, weil Stress ist ein Faktor in deinem Gehirn, der dafür sorgt, dass das Lernhirn nicht durchblutet wird. Das braucht man nämlich dann nicht. Das ist dieser Fight-and-Flight-Modus. Das heißt, die Frage, das, was rauskommt in der Krise, im Druck, in der Not, in den Dingen, das ist das, was da unten drin steckt. Und dieses Bild kommt aus deinen Prägungen. Der David Siemens hat es sehr nett oder sehr krass gesagt. Der hat gesagt, viele Christen haben ein Bild von Gott, das Sünde ist, obwohl sie es in ein frommes Gewand gehüllt haben. Und er erklärt, dass unsere Gottesbilder, die wir intuitiv hier unten haben, die kommen eben aus den Beziehungserfahrungen, die wir mit Eltern machen oder abwesenden Eltern oder der Person, die dich großgezogen hat, oder der Person, die nicht da war, als du großgezogen warst. Das heißt, unsere tiefsten Prägungen über Gott sind unsere Ursprungsbeziehungsprägungen, die wir mitbekommen haben. Und viele davon sind uns gar nicht bewusst, aber es sind alle Daten da oben gespeichert. Dein Gehirn ist immer noch ein wesentlich besserer Computer als bisher alle Computer dieser Welt. Und wie sie sich zu dir verhalten haben, ich arbeite ja ganz viel mit Menschen. Ich habe einen Menschen, dessen Vater war taub. Also richtig taub. Ja, und sein Gottesbild über viele, viele Jahre ist ein Gott, der ihn nicht hört. Aber die Connection, die muss erstmal geschehen, dass das nicht ist, dass Gott ihn nicht hört, sondern es ist eine zutiefste, geprägte Beziehungsmustergeschichte. Das heißt, wir haben Grundmustergeschichten und das übertragen wir auf Gott automatisch.
Was war das jetzt?
Bei wer ist abgestürzt? Okay, nichts Schlimmes. Gut, bin ich froh. Das heißt, diese unbewussten Beziehungsmuster, ja, ich gebe ein ganz einfaches Beispiel. Bei uns zu Hause gab es eine Regel, wenn du nichts getan hast und du wurdest dabei erwischt, von meiner Mutter, hast du sofort etwas zu tun bekommen. Kennt ihr vielleicht auch noch. Also die Old Generation, so wie ich, die Dinosaurier vom letzten Jahrtausend, die kennen das noch. Das heißt, es war echt spannend, in meiner Gottesbeziehung, ich habe eine lebendige Gottesbeziehung und ich habe gute Zeiten mit Gott. Aber an meinem freien Tag, ich habe viele Jahre in der Gemeinde gearbeitet, bevor ich wie jetzt freiberuflich wurde, da ist ja immer der Montag, der Feiertag. Montags habe ich grundsätzlich keine stille Zeit gemacht. Und meine Freundin hat mich dann mal gefragt, warum ich ausgerechnet an dem Tag, wo ich Zeit hätte, nichts mit Gott mache, sage ich, nein. An dem Tag schlage ich die Bibel gar nicht auf und beten tue ich auch nicht, weil sobald ich das mache, hat er bestimmt Arbeit für mich. War das der lebendige Gott? Nein, es war meine Mutter. Im frommen Gewand Gott. Und so hast du ganz viele unbewusste Mustergeschichten, die ganz schnell anschlagen, 0,3 Millisekunden, schneller als dein Lernhirn übrigens, wenn ein Reiz kommt. Und dann hast du einen Impuls und denkst, es ist Gott. Aber es ist gar nicht Gott, es ist deine Übertragung auf Gott. Und dieses Gefühle, die wir dann von Gott haben, die sind dann von meiner Vater oder meiner Mutter abgeleitet und manche sind sehr verworren, ja, weil du ja auch sehr unterschiedliche Botschaften so bekommst und dann meinen wir, das ist die Stimme Gottes und es ist gar nicht Gott. Das ist übrigens eine meiner Arbeiten, die ich oft mit Menschen arbeite, die mir erklären, was sie glauben, was Gott denkt oder was Gott jetzt meint mit dem, was es gerade passiert. Und ich frage sie oft, bist du sicher, dass es der Gott der Bibel ist? Und dann schauen sie mich so an und sagen, ja, wer soll es denn sonst sein? Ja, und dann arbeiten wir mal daran und stellen fest, viele, viele meiner Dinge, die ich Gott in die Schuhe schiebe, ist nicht Gott. Es ist meine Projektion. Und dann wundern wir uns, dass wir uns nicht voller Freude, wenn wir ganz ehrlich sind, auf Gott freuen. Sondern dass wir so ganz andere Gefühle haben, wenn es um Gott geht, ganz da unten im Bauch. Und zum Beispiel das Thema Druck. Ja, wenn du Eltern hattest, die sehr viel Druck ausgeübt haben, dann hast du auch einen Gott, der Druck ausübt, wenn du ihn nicht Stück für Stück aufarbeitest, entmachtest deine Projektionen. Und dann hast du so ein unbewusstes Gottesbild, ja, und wenn du was nicht schaffst, dann ist er sauer und wenn du was nicht gescheit machst, dann bestraft er dich. Wie oft höre ich das? Ja, ich weiß, das hat Gott, Gott hat mich gestraft. Ich habe ja auch nicht stille Zeit gemacht. Wisst ihr, wenn Gott jeden strafen würde, der nicht stille Zeit macht, hallo. Du machst keine stille Zeit, damit du nicht bestraft wirst, sondern um Gott zu begegnen, was das größte Privileg ist. Das heißt, wir haben oft eine Wenn-Dann-Reaktionsmuster in unserem Kopf. Das kommt aus unseren Primärerfahrungen. Es kommt nicht aus der Bibel. Und prägt aber meine Theologie häufig unbewusst, völlig unbewusst. Und jemand hat mal gesagt, der sich damit ganz groß, also ein dickes Buch darüber geschrieben, das Buch heißt wirklich Die dämonischen Gottesbilder. Und er schreibt darüber, dass wir oft eben ein Gottesbild haben, wo das Böse und das Gute in einer Mischung drinstecken, ja, mit den verschiedensten Dingen. Und am schwierigsten wird es dann der strafende Richtergott. Und ihr alle erinnert euch vielleicht noch an das Kinderstundenlied. Pass auf, weil der Vater im Himmel, der sieht es. Wenn es deine Mama nicht sieht, aber der weiß das. Das ist gut gemeint, aber versteht ihr, da entstehen Bilder in uns, ja, und dann haben wir so einen Gott, der praktisch uns nie in Ruhe lässt, der immer eine Leistung möchte, der immer strafend herabschaut und schaut, Karin, was hast du heute schon wieder falsch gemacht? Und wer von uns freut sich, wenn du jemanden begegnest, der dir ständig erzählt, was du alles falsch machst? Mal ganz ehrlich, wie viel Gemeinschaft möchten wir mit diesen Menschen oder mit so jemandem haben? Ja, dieser strafende Richtergott. Und die häufige Reaktion ist, wenn man so einen strafenden Gott in sich hat, dass man oft sich selbst bestraft, unbewusst, um ihn gnädig zu stimmen. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, Gott tief unten im Bauch, da oben weiß ich, Gott liebt mich, aber da unten kommt das Aber, ne? Das heißt, Gott findet mich nicht liebenswert, so wie ich bin, und dann zerstöre ich mich selbst. Und oft bleiben wir dann stecken in unseren Ängsten, in unseren Depressionen, in unserer Selbstbestrafung, Sucht. Oder auch, es gibt die andere Form, das ist die sogenannte gute Erlösungsform, die aber auch nicht gut ist. Ja, du bist permanent aktiv. Ja, in der Gemeinde läuft nichts ohne dich. Du bist der, der immer das 50. Essen noch kocht und den Kuchen noch backt und so. Und viele Menschen, die ich kenne, die das über Jahre machen, kommen irgendwann an einen Punkt, wo sie nicht mehr können. Und wisst ihr, was dann passiert? Und das finde ich so dramatisch traurig. Die sagen dann, es hat sich nie jemand bei mir bedankt. Und ich habe doch alles gegeben. Und dann verlassen sie häufig die Gemeinde und Gott. Ganz frustriert. Und das trifft mich immer ganz tief, weil ich mir denke, so schade, dass du das nicht früher auseinanderbekommen hast. Weil wenn jemand mal an dem Punkt ist, wo er dann aufgibt, ist es unendlich schwierig, dass er überhaupt noch mal zuhört. Ja, und das ist eine Form der Selbstbestrafung, sich aufzuopfern. Wusstet ihr, dass Gott Menschenopfer ein Gräuel ist? Auch dein dich aufopfern. Weil ein lebendiges Opfer sein heißt nicht, sich zu verbrennen. Sondern wenn du bei Gott ein lebendiges Opfer bist, dann kriegst du viel mehr, als du ihm je gibst. Das ist nämlich Gott. Du kannst Gott geben, was immer du willst. Du kriegst immer viel mehr zurück. Weil Gott ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und was wir auch machen, wir übernehmen keine gesunde Verantwortung für uns, weil das ist ja alles Gott. Und wenn ich manchmal zuhöre in meiner Beratung, ich mache 30 Jahre Beratung, was ich schon alles gehört habe, an was Gott schuld ist. Also wenn ich er wäre, hätte ich den Job schon längst quittiert. Ich sagte, ihr könnt mich alle mal. Ja, Gott ist immer für die Katastrophen zuständig, aber nie für das Gute. Das Gute ist selbstverständlich. Und da frage ich mich immer, ja, hallo? Ich habe gerade vor kurzem mit jemand wirklich fast ein Duell gehabt. Der stand vor mir, so ein Mann, und er hat mir erklärt, alles, was er in diesem Leben hat, hat er selbst gearbeitet. Nichts davon hat Gott ihm gegeben. Und habe ihn so angeschaut. Jeden Cent, Karin, jeden Cent. Meine Muskelkraft. Und habe ihn so angeschaut und habe gesagt, und dass du so tolle Muskeln hast und so gesund warst, das hast du auch selbst gemacht. Und habe mich so angeschaut. Das ist doch selbstverständlich. Habe ich gesagt, nein, ich habe einen Freund, der ist 30 und er sitzt im Rollstuhl mit MS. Ist das selbstverständlich? Merken wir es, wir haben das selbst gemacht. Wirklich. Du hast mitgemacht. Aber dass du es machen konntest, von wem kommt es denn? Und dann haben wir oft auch solche Bilder, wir haben einen strafenden Gott oder einen willkürlichen Gott, der ist heute so, morgen so, heute ist er nett zu dir, morgen duscht's und ist immer dann Gott und völlig unberechenbar. Das sind aber deine Elterngeschichten, die du einfach automatisch überträgst. Ja. Und ganz häufig vertrauen wir dann niemanden wirklich. Und wir versuchen, Gott gnädig zu stimmen und gleichzeitig vertrauen wir aber nicht wirklich. Und wisst ihr, wenn wir Gott nicht zutiefst vertrauen, können wir uns nie fallen lassen. Weil Vertrauen heißt, mich fallen zu lassen. Das kann ich aber nicht, wenn ich mir nicht sicher bin, wer dahinter steht, oder? Ja, so gibt es so ganz viele so Gottbilder, die wir so in uns haben. Ich habe uns noch ein paar mitgebracht. Den Leistungsgott. Ja, da muss man ständig leisten, 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 leisten. Das ist übrigens Götzendienst, nicht Gottesdienst. Und dann der modernste Gott, den ich jetzt immer wieder treffe, das ist der Humanistengott. Ja, da engagiert man sich für alle Benachteiligten, auch im Sinne der Toleranz. Das ist übrigens auch ein Götze unserer Zeit, der sehr groß angebetet wird. Aber das Wort Sünde hat man gestrichen. Also ich habe das nicht gestrichen. Und wenn ich über Sünde predige und über das Kreuz, ja, dann gibt es eine Meldung, da hat jemand gesagt, ja, hast du noch nie N.T. Wright gelesen? Das Kreuz haben wir abgeschafft. Ich gesagt, das ist mir wurscht, wer das abschafft. Gott hat es nicht abgeschafft. Aber merken wir, da entsteht ein Gottesbild. Übrigens auch in unseren Kreisen von dem lieben Gott. Ja, und der liebe Gott, der ist ganz nachsichtig. Ja, der braucht auch kein Kreuz. Da braucht man auch keine Sünde mehr bekennen. Ja, da hat man diese billige Gnade, der liebt dich sowieso, er liebt dich wirklich, nicht sowieso, aber er liebt dich, er hat dich geschaffen, er hat dich schon geliebt, bevor er das Universum schuf. Hat er dich schon geliebt? Da hat er sich nämlich dich schon ausgedacht. Du bist viel älter, als du ausschaust. Aber Gott hasst Sünde. Weil Sünde ist nicht geschaffen. Sünde ist Entleerung des Geschaffenen. Entleerung, ja. Sünde ist, Gott ist Leben, Gott ist Freude, Gott ist Liebe, Gott ist Fülle, Gott ist Gemeinschaft von seinem ganzen Wesen. Sünde ist Beziehungszerstörung. Sünde ist Tod. Sünde ist Trennung. Sünde ist Betrug. Ja, das heißt, Sünde schafft nichts, sondern sie entzieht dem Geschaffenen das Leben. Und sie lebt davon. Deswegen wird Gott Sünde nie dulden. Nie. Und wenn wir nicht mehr uns das Kreuz meditieren und nicht mehr wissen, was dort geschehen ist, werden wir nie begreifen, was Erlösung ist. Und dieser liebe Gott, das habe ich oft, wenn man in meinem Beruf arbeitet, kriegt man alle Irrlehren gratis, weil du hast lauter Menschen, die mit den verrücktesten Lehren zu dir kommen und die mir erklären, ja Karin, aber im Ende werden alle dann bei ihm sein, sage ich, die Bibel sagt eindeutig, das wird nicht so sein. Jesus predigt von der Hölle. Jesus. Lasst euch nicht in die Irre führen. Warum? Weil Böses vor Gott nicht Bestand hat. Illusion hat vor Gott nicht Bestand. Das kann dort nicht sein. Und dann gibt es noch die völlige Loslösung. Dann sind wir mit der Gnosis, im gnostischen Denken. Da ist Gott keine Person, sondern er ist eine Kraft. Er ist Energie. Das ist ein neues Buch. Gott als Energie. Ja. Nein, Gott ist zwar die Kraft, die das Universum am Laufen erhält. Ja, das ist Gott auch. Ja, er ist allmächtig, aber er ist von seinem Wesen her Person und hat sich offenbart als Person, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und da merken wir, Gottesbilder wechseln übrigens auch, je nach Zeitgeist geschehen. Aber in der Bibel bleiben sie immer gleich. Und wenn wir dann so da merken, was brauchen wir, um unsere Gottesbilder zu heilen? Wir brauchen erstmal diese Entscheidung, mal hinzuschauen, wie offenbart sich Gott, wie er ist und was denke ich wirklich, wie er ist. Das heißt, wir brauchen dieses tiefe, tiefe, tiefe Angenommensein von Gott, dieses Wissen, wir sind geliebt, so wie der verlorene Sohn oder die verlorene Tochter schon voller Freude empfangen hat. Wir sind geliebt. Und weil ich geliebt bin, kann ich hinschauen. Du kannst nur das verändern, was du annimmst. Alles, was nicht sein darf, was du nicht haben darfst, was zu peinlich wäre, zu beschämend wäre, wenn du es dir eingestehst, kannst du nicht entmachten. Es bleibt. Das heißt, wir brauchen erst dieses Wissen, wie tief wir geliebt sind, dass der Vater losrennt, wenn er mich sieht und so stinkend und so jämmerlich und so destruktiv wie ich bin, werde ich umarmt und zärtlich geküsst von ihm, weil er sich so freut, dass ich heimkomme. Aber danach gibt es eine Badewanne und neue Klamotten. Das heißt, das Erkennen wollen, dass Gott der ganz andere ist, ist die erste Entscheidung, ihn erkennen. Paulus sagt seinen ganzen Gemeinden, die in Verfolgung gelebt haben, und es ist so spannend, die haben wirklich permanent, die Leute sind als Märtyrer gestorben, reihenweise. Und Paulus betet interessanterweise in der Bibel nie, Herr, brich das Schwert der Römer in zwei. Mach endlich mal, räum mal hier auf, tu die mal alle vernichten. Nein, er betet für seine Gemeinde, dass sie ihn erkennen. Wisst ihr, dass das Gebet des Neuen Testaments ist? Wie oft betest du darum? Herr, ich möchte dich erkennen. Und erkennen ist in der Bibel eben kein Kopfwissen. Ja, das Wort erkennen, es ist ein inneres Durchdrungensein von einer Wirklichkeit. Kinosko ist ein Wort, was ein Herzenswissen ist, ein Herzensüberführtsein. Und wisst ihr, wenn wir darum beten, Gott zu erkennen, wie er wirklich ist, dann werden wir automatisch anfangen zu erkennen, wo meine unbewussten Gottesprojektionen stecken. Und plötzlich habe ich eine Wahl. Aha, so ist er und so denke ich, dass er ist. Ja, so ist mein Inneres. Und erst wenn ich beides habe, kann ich wählen. Solange ich das nicht mehr anschaue, werde ich nicht wählen. Das heißt, ich bete darum, ihn zu erkennen. Das ist eins meiner fast täglichen Gebete. Ihn erkennen. Wisst ihr, je tiefer wir ihn erkennen, den lebendigen Gott, desto mehr werden wir durchdrungen von seiner Schönheit, von seiner Heiligkeit, von seiner Freude, von seiner Liebe. die so tief ist. Ja, wir haben oft gar keine Vorstellung. Gott ist von seinem ganzen Dasein her, ist er Liebe. Das heißt, wenn Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, wenn die da sind, ja, da ist jeder so eine Fülle von Dasein, von Freude, von Liebe. Das heißt, wenn der Vater auf den Sohn zeigt und sagt, schau den Sohn an, ja, und dann zeigt der Sohn auf den Vater und der Vater auf den Heiligen Geist und der Heilige Geist. Ja, und egal, wen sie groß machen, kann, ja, jeder fließt in dieser Fülle. Das heißt, niemand verliert was durch gar nichts, weil sie die Fülle sind, die alles in allem erfüllt. Hast du mal darüber nachgedacht, wäre es? Und du und ich, wir sind in diese Gemeinschaft mit diesem lebendigen Gott eingeladen. Mitten in diese Liebe hinein eingeladen. Und Paulus sagt, wenn wir die Höhe, wenn wir ihn erkennen und wenn wir in der Liebe Gottes wurzeln, ja, wurzeln heißt nach unten unsere Wurzeln treiben, richtig tief, uns ganz tief gründen, daraus Kraft, Energie und Leben saugen, dann, wenn wir zur Liebe Gottes erfüllt werden, werden wir zur vollkommenen Freude erfüllt sein, zur vollkommenen Fülle. Es wird uns nichts mangeln. Ihn erkennen. Und das Wort Gottes fordert uns auf, sagt, naht euch zu mir, tretet ein, kommt. Wie oft liest du das in der Bibel? Ja, und Jesus, der ja da war und gelebt hat, und die Leute haben ihn gesehen, aber wie viele haben ihn nicht erkannt? Obwohl sie geheilt wurden. Haben sie ihn nicht erkannt? Das heißt, Herr, öffne meine Augen, dass ich dich erkenne. Tiefer, wer du bist, wie du bist, ist das erste Gebet. Das zweite ist die Entscheidung, meine unbewussten Projektionen erkennen zu wollen. David wird der Herr, erforsche mir ein Herz und sieh, wie ich es meine und zeig mir, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder nicht. Das heißt, wir brauchen Erkenntnis. Ich brauche die Entscheidung, hinzuschauen. Und es bedeutet auch immer, dass ich ein Stück meiner Elternbeziehung aufarbeite. Das heißt, ich gebe ihnen nicht die Schuld und sage, diesen Schuld, dass ich nicht kann, sondern ich sage, sie haben Fehler gemacht. Alle Eltern machen Fehler, auch die gläubigsten Eltern machen Fehler. Willkommen im Club. Ja, du bist nur ein Mensch, egal wie gut du es meinst, du machst was falsch. Und das zu erkennen bedeutet, es zu Jesus zu bringen, zu vergeben, es zu entmachten. Das brauchen wir. Damit das alte Bild erkannt wird. Ich habe mir das jahrelang aufgeschrieben. Meine Ursprungserfahrung von meinen Eltern, die war ziemlich drastisch. Ja, ich habe eine Mutter, die eine kriegstraumatisierte Frau war. Und sehr zerbrochen war, sehr, sehr traumatisiert war. Und ein Vater, der auch sehr traumatisiert und zerbrochen war. Also eine schöne Mischung aus viel Wahnsinn. Und die haben mir das aufgeschrieben, was ich mitgenommen habe, unbewusst aufgeschnappt habe. Dann habe ich mir Gott daneben geschrieben. Und erst als ich wusste, das ist alt, das ist neu, das ist alt, das ist der Echte, konnte ich anfangen, wenn das Alte kommt, sagen, ah, kenn dich, setz dich. Gott ist anders. Es braucht Arbeit, es geht nicht ohne diese Arbeit. Dann kann ich nämlich erst das Neue anziehen. Und wenn diese Heilung geschehen soll, das Ablegen und die Wahrheit anziehen, dann braucht es eine Einübung, bis es zu einer Gewohnheit wird. Und das kann ich euch neurobiologisch erklären. Alles, was du viel denkst und viele unserer unbewussten Strukturen denkst du ganz oft am Tag, ohne dass du es merkst. Ja, die haben ganz viele neuronale Netzwerke gebaut. Das heißt, alle Sachen, die ausgebaut in deinem Gehirn sind, die oft gedacht sind, die laufen, ohne dass du überhaupt dein Bewusstsein brauchst, laufen die in diese Richtung. Ja, das sind wie richtig dicke, sechsspurige Autobahnen. Und Denken in deinem Gehirn, das kannst du verändern. Die Bibel hat es immer schon gewusst. Ich habe mich viel mit Neurobiologie beschäftigt und es ist für mich so spannend, was die Neurobiologie entdeckt, was die Bibel schon lange sagt. Sie sagt nämlich, dass du, bis du stirbst, dein Gehirn umbauen kannst. Wusstet ihr das? Mhm. Und was sagt denn das Wort Gottes? Werdet erneuert durch die Erneuerung eures Denkens. Nun steht da. Das ist dafür diese Struktur da oben, dein ganzes Lernhirn. Das heißt, meine Denkgewohnheiten, meine alten Muster, wenn ich sie erkenne, kann ich sie stoppen. Ganz sonst setz dich. Kenn dich schon. Bist alt. Und jetzt denk dir was Neues. Und wenn du das Neue regelmäßig einübst zu denken, das ist wie wenn du so einen Pfad schlägst. Das erste Mal musst du Machete nehmen, ne? Und dir den Pfad freizuschlagen, hast den Trampelpfad. Aber wenn du den oft genug gehst, wird es die Datenautobahn. Und in dem Moment, wo diese Struktur stärker wird wie deine alte, wird das deine neue Gewohnheit. Und je nachdem, wie viel ausgelatscht eine Struktur ist, kann das länger oder kürzer dauern. Das ist ein Weg. Die Bibel kennt das. Sie sagt, bleibt dran. Ja, fangt an und seid dranbleibend, anziehend bleibend, sagt uns das Wort Gottes. Das heißt, ich schaue mir dieses Christus an, dass er all meinen Schmerz und auch alle meine negativen Beziehungserfahrungen angenommen hat, auf sich genommen hat. Wisst ihr, Jesus ist der Einzige, der dich wirklich 100% versteht. Weil der weiß genau, wie sich das anfühlt, wenn man verraten wird. Wenn jemand in deinem Beisein lügt, dich verflucht. Der weiß, wie sich das anfühlt, wenn die Leute lügen über dein Leben und Zeugnisse abgeben, die nicht stimmen und das in einer Vehemenz. Das weiß der alles. Der weiß, wie sich das anfühlt, wenn man verlassen wird, was unsere tiefste seelische Wunde ist. Es gibt keine Wunde, die tiefer ist, als verlassen zu werden. Weil das widerspricht dem Menschsein am tiefsten. Wir sind auf Gemeinschaft hin angelegt. Und als Jesus an diesem Kreuz hing und unsere Schuld auf sich nahm, verließ ihn der Vater. Und ich weiß nicht, ob wir das je nachvollziehen können. Eine vollkommene Einheit zwischen Vater und Sohn, wenn die zerbricht, das ist noch viel, viel, viel dramatischer als alle unsere menschlichen Brüche, egal wie schlimm die sind. Das macht er freiwillig. Damit es keine Wahnsinn in unserem Leben gibt, auch an Beziehungswahnsinn, den Gott nicht entmachten kann und will. Und wenn wir unseren Schmerz und unser Trauma in ihn hineinfließen lassen, er ist dieser Mann der Schmerzen an diesem Kreuz, dann können wir das Neue anziehen, dann bekommt es Platz. Und was ist das Neue? Und das habe ich euch auch mitgebracht. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Das Neue ist, dass uns das Wort Gottes sagt, dass wir bei Gott geborgen sein können, wie ein grabgestilltes Kind. Das ist ein Psalm. Und könnt ihr euch das vorstellen? Wir haben unseren Enkeln zugeschaut. Ich erinnere mich noch an meine eigenen Kinder, wenn die so richtig satt gestillt waren und dann fallen sie ab wie so eine reife Traube und dann rinnt noch hier so der Milchbart raus. Gott sagt, so kannst du deine Seele in Gott sättigen. Und er ist wie der Mutterschoß, obwohl er vollkommen maskulin ist, ist er auch Mutter. Und du kannst bei ihm so sicher sein wie auf einem wunderschönen Mutterschoß. Ist ja die Aufgabe der Mutter, oder? Ist ja dieses behütende Element. Der Vater, der ruft raus ins Leben und die Mama, die tröstet und sagt, ich halte dich ganz fest. Aber du kannst auch lernen, die Freude Gottes über dich, Weil er sagt, er ist der Herr, ist ein Gott in deiner Mitte, ein Held, der rettet, er wird sich über dich freuen mit Wonne. Kannst du dir das vorstellen, dass Gott dich anstrahlt und du strahlst zurück? Er wird still sein in seiner Liebe, er wird über dich jubelnd frohlocken. Das ist Gott. Das singt ein Lied der Freude über dich, weil es dich gibt. Und je tiefer wir das begreifen, dass Gott, wir sind nicht da, weil unsere Eltern irgendwie beschlossen haben, dass wir da sein sollen oder es nie beschlossen haben, dass wir da sein sollen. Also meine Mutter hat mir erzählt, ich bin die Folge eines geplatzten Kondoms. Ja, sechste Geburt in 6 Jahren. Und der Arzt hat ihr auch geraten, abzutreiben zu einer Zeit, wo man das nicht offiziell geraten hat. Also ganz dramatisch. Sie hat mir auch gesagt, dass sie mich nie gewollt hat. Aber wisst ihr, Gott hat extra ein Kondom platzen lassen. Weil er wollte, dass es Karin gibt. Ja. Weißt du, der Wahnsinn deiner Eltern, wenn du ein One-Night-Stand bist oder was weiß ich, manchmal ist man auch ein Produkt einer Vergewaltigung, hatten wir gerade auf unserer Heilungswoche eine Frau. Das kann sein. Ja, das wie es geschieht, ist nicht Gottes Wille. Aber dass es dich gibt, ist älter als der Wahnsinn deiner Eltern. Und Gott hat vor der Grundlegung der Welt sich entschieden, dich zu schaffen. Und er weiß, dass er dich suchen, finden, erlösen und mit dir eine Ewigkeit verbringen wird. Trotz dem Wahnsinn. Und je tiefer wir begreifen, dass dein Dasein nicht das Produkt eines Wahnsinns ist oder auch nicht nur, weil zwei Eltern gesagt haben, wir haben uns so lieb, wir wollen dieses Kind, es ist schön, wenn es aus Liebe geschieht. Aber du bist da, weil Gott gesagt hat, ich will dich. Und wenn wir auf diesem Boden eine Heilung erleben, dass wir wissen, wir sind da, weil Gott gesagt hat, ich will dich. Wisst ihr, was dann passiert? Das ist wie wenn du einen Boden einziehst in ein Leben, was oft wie so ein schwarzes Loch hat. Und auf diesem Boden dieses Daseinsgefühls kannst du leben. Und eine unserer Enkeltöchter ist meine kleine Predigerin für mich gewesen. Die war so, weiß ich nicht, 2, 3, irgend sowas war sie. Lass das liegen. Sie war, und ich habe sie besucht in München, haben uns getroffen, wir auf dem Rückweg von Stillen Tagen und hatte nur mein Buch dabei von meinen Stillen Tagen. Da war ein Bild von ihr drin und sie hat das Buch so durchgeblättert, ihr war sehr langweilig in dem Café. Und dann hat sie plötzlich ihr Bild entdeckt. Und dann sagt sie, Naomi! Und strahlt vor lauter Freude, weil sie sich getroffen hat. Wann hast denn du das letzte Mal gemacht? Das hat ihn noch 10-mal locker wiederholt. Und Gott ist noch begeisterter wie die Naomi. Und die Naomi, die hatte so eine Daseinsfreude, die sich die Fußgängerzone kann, so voller Freude, weil es sie gibt. Da kam eine sehr beschäftigte Frau vorbei. Adrett, Tasche, Dings. Hup, hup, hup. Die Kleine rannte ihr so, ohne zu schauen, natürlich so in ihren Weg. Strahlt sie so an. Sie. Weiter. Ich habe gedacht, schade, Frau, du hast gerade was verpasst. Wisst ihr, Gott freut sich so über dich. Und stell dir vor, du würdest ihm das wirklich glauben. Nicht nur theoretisch. Stell dir vor, du gehst morgen früh, wachst du auf und du weißt, dein Vater sitzt neben deinem Bett und schaut dich an und sagt, guten Morgen, Tochter. Und strahlt. Stell dir vor, du wirst mit Strahlen aufgeweckt. Wie schaust du denn dann in den Spiegel? Nicht so, du schon wieder. Das Strahlen Gottes, die Freude darüber, dass es mich gibt, dass Gott es für kostbar gefunden hat, mich original zu schaffen, wenn diese Freude dich durchströmt. hast du eine Lebensenergie, die kann dir kein Umstand auf dieser Welt mehr nehmen. Weil es aus der Ewigkeit kommt. Es wurde nicht geschaffen. Es ist ewig. Und dann haben wir eine Daseinsfreude, die es uns leicht macht, leben zu lernen, oder? Dann können wir Vertrauen üben und können mit Jesus gehen lernen, so unsere ersten Schrittchen. Und wenn wir hinfallen, wird gepustet und aufgestanden und weitergegangen. Und irgendwann sind wir dann so selbstständig, dass wir alleine kommen können. Und dann können wir lernen, mit ihm über die Mauer zu springen. Das heißt Vertrauen. Egal, was passiert, Vater, ich bin gespannt, wie du das löst. Und dann leben wir in einer Geborgenheit, wie ein Schaf bei seinem Hirten oder ein Schaf bei seinem Löwen. Das freut sich auch, oder? Na, ist eindeutig ein Schaf. Muss genau hinschauen. Wie kommen wir dahin? Wenn wir uns entscheiden, das nicht mehr zu verleugnen, dass in unser Herzen oft ganz andere Bilder sind. Wenn wir diese Bilder herauskommen lassen, anschauen, sie mit der Wahrheit in Bezug bringen. Da, wo die Bilder herkommen, Wege der Versöhnung gehen, der Vergebung, des Verschmerzens. Und anfangen, der Wirklichkeit, die Gott ist, und er ist die einzige ultimative Realität, die bleibt, Raum zu geben. Dann suchen wir sein Angesicht. Und dazu werden wir aufgefordert. Dein Angesicht, o Herr, suche ich. Amen. Ich möchte uns jetzt einladen. Wir werden jetzt ein paar Bilder sehen. Und in dieser Zeit möchte ich uns einladen, dass wir still sind und einfach mit Gott diese Zeit nutzen, das festzumachen, vielleicht dir sogar aufzuschreiben, was dir jetzt wichtig geworden ist. Oder in dieser Zeit auch mit Gott zu reden und zu sagen, ja Herr, da gibt's was in mir, das traut dir eigentlich nicht über den Weg, wenn es drauf ankommt. Benutz diese Zeit jetzt. Es ist eure Zeit zwischen dir und Gott, um das festzumachen, wo du merkst, da hat Gott was mit mir gemacht, da ist Gott mit mir unterwegs, da ist Gott dran an mir. Vater, und ich danke dir, dass du jede Person original dir ausgedacht hast vor Grundlegung der Welt. Und niemand ist jetzt hier aus Zufall, sondern du hast gerufen, du hast gewirkt, du hast gezogen. Und du hast eine Sehnsucht, jedem von uns ganz persönlich zu begegnen. Und unser Herz zu heilen, weil du bist der Heiland. Und so bete ich ja, dass du jeder Frau, die dich jetzt einlädt, das offenbarst, was sie heute erkennen darf, wo du sie einlädst, eine Schlussfolgerung, wo sie denkt, das bist du, aber das bist du gar nicht. Eine Annahme über dich, eine Bewertung, ein Verhalten zu erkennen, es mit dir anzuschauen, es mit dir zu verschmerzen, es zu vergeben und auf deinem Schoß sitzend zu erleben, dass sie tiefer loslassen können, uns fallen lassen können, weil wir wissen, wir sind sicher bei dir. Kinder mit Wunden sind sicher bei dir. Keiner ist wie du. So lass uns jetzt diese Zeit des Gebets haben.